anoint you.
Wutpilger Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Ich stehe hier in der Stieglitzstraße an einem verregneten Tag im September und wir sind im Leipziger Westen, Leipzig-Schleußig, Stieglitzstraße 40 und gucken auf ein Haus. Wir, das bin ich, Lukas, und neben mir ist Lena.
Hallo, ich bin Lena und auch gerade durch den Regen hierher gefahren. Und wir stehen jetzt hier vor dem Haus, was in so einer schon breiten Straße mit vielen Wohnbauten, die alle so ein bisschen aussehen, als wenn sie halt hier typisch in diese Region passen. Zum Beispiel ist mir schon eine Sache aufgefallen auf dem Weg gerade hierher. Das können sich bestimmt Leute, die hier wohnen, in der Ecke vorstellen, also auch in Halle und Leipzig, nämlich diese Wohnbauten mit so Backsteingesimsen in der Fassade, die so hübsche Muster bilden. War schon auf dem Weg hierher zu sehen. Und um uns herum noch so alte Bauten, die aussehen wie von so einem Gut, also großbürgerlich irgendwie.
Ja, architektonisch ist hier einiges los. Und wir gucken jetzt auf ein ganz besonderes Haus. Das ist weiß und man könnte sagen, es erinnert so ein bisschen an den Bauhausstil. Allerdings ist da eine Besonderheit dabei, weil ich habe so das Gefühl, dieses Haus, das ist irgendwie so quadratisch kompakt weiß, aber das hat nicht so diesen Stahl, Beton, Glasfetisch, sondern das ist irgendwie eine Bauweise, die sich auch trotzdem traut, Klinkerstein mit zu benutzen. Und besonders ist jetzt hier, dass quasi nur ganz oben an der oberen Front so kleine Fenster sind und uns schaut quasi hier so eine weiße Wand an.
Ja, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass hier so eine Mauer vor dem Haus aufgebaut ist und wir sind uns nicht ganz sicher, ob die original ist oder ob die eine spätere Zutat ist, weil wir schon wissen, dass da jetzt jemand privat drin wohnt und ob das dann ein Mittel war, um sich noch mehr von der Straße abzugrenzen. Und man könnte das natürlich beklagen und sagen, dass man jetzt eine schlechtere Sicht auf dieses Haus hat, aber andererseits tut es die Architektur vom Haus ja schon selbst, dass sie sich so abschottet der Straße gegenüber, weil wie du sagst, es ist nur von dieser Front, von diesem Kubus sozusagen, nur oben ein Fensterband zu sehen, was aber so hoch ist, dass wir da gar nicht richtig reinschauen können. Und der Rest der Wand ist komplett weiß und ungegliedert und wirkt eher so sich abwendend von der Straße.
Ich habe gehört, von hinten, vom Leipziger Auwald aus, kann man noch eine bessere Sicht auf dieses Haus werfen. Ich würde vorschlagen, wir gehen da mal hin.
Schaffen wir einen Typus, der ein Prototyp werden kann, der fähig ist zur Aus- und Weiterbildung innerhalb der gegebenen wirtschaftlichen Formen, damit diese Formen in langsamem Wachstum neuen Möglichkeiten entgegenreifen.
Ja, jetzt sind wir auf der Hinterseite des Hauses, aber es ist alles irgendwie bewachsen und es gibt wenig Sicht, aber wir können uns ja mal so ein bisschen in die Büsche hier reinschlagen. Und, siehst du was?
Dieses Objekt wird Video überwacht und ist alarmgesichert. Aber ja, man kann ein bisschen was erkennen, wenn man so durchlugt. Also es ist nicht nur ein Zaun, der uns trennt vom Haus, sondern auch noch eine dicht bewachsene Hecke und so, was ist das hier, eine kleine Terrassenüberdachung oder sowas. Und dahinter sieht man das Haus mit ein paar Metern Abstand. Und was man schon mal erkennen kann, ist, dass dieses Fensterband, von dem wir schon auf der anderen Seite gehört haben, dass es sich weiter durchzieht und einige Fenster zwischen diesen hübschen Klinkergesimsen wahrscheinlich Licht in den Innenraum lassen.
Und wir sehen jetzt auch eine ziemlich große Glasfront und ich vermute, das könnte ein Saal gewesen sein, weil Dieses Haus hatte von 1928 bis 1933 eine ganz bestimmte Funktion.
Man sieht aber auch an der Seite ist nochmal so ein Übereckfenster. Und solche ein bisschen untypischen Fensterlösungen, das kennt man ja zum Beispiel auch aus der Bauhausarchitektur, die ja so ein bisschen früher, aber ungefähr zeitgleich. Also der Bau hier ist ja von 1928. Und wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, die Meisterhäuser von Dessau, von Gropius und Co., die sind ja so ein paar wenige Jahre vorher, nur 25, 26 sowas. Also gibt es da bestimmt so eine Orientierung daran.
Wir haben es also mit einem Bauwerk der Moderne zu tun, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Und damit wollen wir uns jetzt näher beschäftigen, was es mit diesem Haus auf sich hatte.
1928 errichtet das Gebäude des Vereins Schule der Arbeit für Arbeiterbildungszwecke. Volkshochschulheim im Obergeschoss, überhöhter zentraler Gemeinschaftsraum mit umliegenden Schlaf- und Arbeitszellen für 12 Arbeiter, 2 Lehrer und 2 Hausangestellte. Erdgeschoss mit Saal, Gartenterrasse, Bibliothek und 2 Klassenräumen vom Volksbildungsamt angemietet. Hausmeisterwohnung im Untergeschoss. Architekt Johannes Niemeyer, Gründerin und Leiterin Gertrud Hermes. Eröffnung Oktober 1928, Schließung März 1933. Schule der Arbeit e.V., Leipzig-Schleusig, Stieglitzstraße 24, heute Haus Nummer 40.
Wutpilger, Streifzüge.
Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle auf der 95,9 und begrüße aber auch alle, die sich hier vor dem Reil-Kiosk, vor dem Herr-Fleischer-Kiosk zusammengefunden haben. Denn es ist eine Sendung, die quasi live in Halle stattfindet. Und das heißt, dass wir jetzt hier so einen kleinen Switch machen, denn eben haben wir eine kleine Mini-Reportage gehört von einer Besichtigung, die Lena und ich vor wenigen Tagen in Leipzig-Schleusig vorgenommen haben, wo wir zusammen die Schule der Arbeit besucht haben. Ein Haus, das eine interessante Geschichte hat und das in Vergessenheit geraten ist. Und wir wollen euch einladen, mit uns zusammen so eine kleine historische Recherche zu betreiben und die Hintergründe dieses Pilotprojekts der Arbeiterbildung das in den Blick zu nehmen. Mein Name ist Lukas und neben mir sitzt Lena.
Hallo, ich bin Lena.
Und außerdem haben wir im Bunde Ute Richter, die aus Leipzig heute zu uns gekommen ist und die sich in einer künstlerischen Recherche mit dieser Schule der Arbeit auseinandergesetzt hat. Ute Richter kommt aus Dresden ursprünglich und sie ist Künstlerin. Das heißt, sie macht immer wieder verschiedenste Medienkunstprojekte, Kunst im öffentlichen Raum, setzt sich immer wieder auch mit Architektur und mit Aspekten der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinander. Erstmal hallo Ute, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung, Lukas. Ich bin gespannt, wie es läuft.
Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es um ein Haus geht, das im Leipziger Westen steht, die Schule der Arbeit, ein Haus, das ein Bildnis moderner Architektur ist. Ich habe dieses Haus vor 2-3 Jahren, glaube ich, entdeckt und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil nämlich es so große Plakatwände gab, wo so Ausschnitte von diesem Gebäude zu sehen waren und dann war der Verweis auf eine Homepage und das war ein Projekt von dir. Du hast nicht nur ein Projekt zu diesem Haus gemacht, sondern mehrere und das wollten wir dich zum Einstieg fragen, wie du eigentlich auf dieses Haus gestoßen bist und was dich daran fasziniert hat, sodass du diese mehreren künstlerischen Projekte dazu gemacht hast.
Also mal gucken, ob uns das hier gelingt, die Konzentration auf ein Haus zu lenken, was ihr alle nicht seht, die Konzentration auf eine Frau zu lenken, die mit dem Haus ebenso vergessen wurde und die Konzentration auf Arbeiterbildung zu lenken und sich zu fragen, was deren Aktualität heute sein könnte. Also schwierige Aufgabe. Wir haben hier den Kiosk, ist ein quadratischer Grundriss und ist in Betrieb. Schule der Arbeit in Leipzig ist nicht mehr in Betrieb, ist von einem öffentlichen Gebäude 2004 privatisiert worden, mit der Mauer davor geschlossen, also komplett andere Situation. Aber es geht jetzt im Anfang erst nochmal um Architektur. was oder beziehungsweise wie die Stadt ein Erbe antreten kann oder ausschlagen kann. Und die 1928 erbaute Schule der Arbeit, die Gebäude eines Vereins für Arbeiterbildung, der erste moderne Neubau für Arbeiterbildung in Deutschland, wurde über mehrere Etappen letztendlich dann 2004 von der Stadt Leipzig verkauft. Und das ist der Moment, in dem ich dazugekommen bin, weil ich kannte die Geschichte des Hauses nicht. Ich hatte nur den Eindruck, dass das auf alle Fälle kein Privathaus ist. Genau, das war das Schlüsselerlebnis, der Verkauf der Stadt 2004 und meine Fragen zu dem Haus.
Und ich fand das ganz interessant, wie du jetzt diese Herangehensweise gewählt hast, zu schauen. Wir sind ja auch gerade im öffentlichen Raum und sitzen vor einem kleinen Gebäude, was tatsächlich der Schule der Arbeit in manchen Dingen gar nicht so unähnlich ist. Einmal was den quadratischen Grundriss angeht und dann auch dieses hervorstehende Dach, was diese hier gläsernen Außenwände schützt vor Regen und Witterung. Genau.
Also auch wenn wir jetzt gerade nicht vor Ort in Leipzig
schleusig sitzen, sondern in Halle an der Saale, kann man sich das vielleicht so ein kleines bisschen vorstellen. Und wer mal hier noch näher rantreten möchte und auf diesen kleinen Bildschirm hinter uns gucken möchte, kann sich auch ein Bild davon machen, wie dieses Gebäude in Leipzig ausschaut. Jetzt sind wir ja dort gewesen und haben so ein bisschen die Architektur angeschaut, wollen aber ein bisschen später erst auf die Architektur an sich kommen und erstmal über die Person sprechen, die das Ganze sozusagen in die Wege geleitet hat, was ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlicherweise eine Frau gewesen ist, zumal in dieser Schule der Arbeit vor allem Männer ausgebildet wurden, beziehungsweise Männer gewohnt haben, junge Männer, Anfang 20 vor allem. Und vielleicht können wir mit der Gertrud Hermes anfangen, dass du uns ein bisschen dazu erzählst, was das für eine Frau gewesen ist und warum sie dazu gekommen ist, diese Schule der Arbeit zu gründen sozusagen.
Also mit der Geschichte der Frau, also es geht um ein Gebäude und um eine Frau. Und das Gebäude war 2004 bekannt, stand zum Verkauf. Und erst als ich 2020 die Verbindung über eine Freundin zu der Pädagogin Gertrud Hermes erfuhr, war die Notwendigkeit entstanden, mich auf die Suche zu machen nach der Geschichte des Hauses und nach der Geschichte der vergessenen Pädagogin, die damit verbunden ist. Und dass in diesem Gebäude so eine beeindruckende, moderne Geschichte über ein Arbeiterbildungsmodell steckt, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe mich dann naiv darauf eingelassen und habe nie gewusst, was mich da erwartet in den Archiven. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich auf eine sehr umfangreiche Archivrecherche eingelassen, über 2 Jahre, aus der dann erstmal eine Filmproduktion entstand, die auch den Titel von Gertrud Hermes mit nutzt. Also der Film, der da entstanden ist, heißt Gertrud oder die Differenz. Und das ist ja wieder jetzt hierher zu kommen, die Frage, wie erzählt man solche Geschichten? Wie bringt man solche vergessenen Geschichten in die Öffentlichkeit? Und dem Film, den ich in Zusammenarbeit mit mehreren Künstlern erarbeitet habe, also das war auch so ein Link zu diesem kollektiven Arbeiterbildungsmodell, das nicht alleine zu schultern, weil es sowieso viel zu groß vom Thema, sondern wie man die Geschichte erzählen kann und den geschlossenen Zugang zum Haus wieder öffnen kann. Und das ist mit Zeichnungen gelungen, also mit animierten Zeichnungen, weil es gab ja eh ganz wenig Bildmaterial. Es war sehr wenig Material zu finden, weil da gibt es eine ganz interessante Geschichte des Vergessens über mehrere Epochen. Und erstmal war das unsere Aufgabe, dieses Gebäude wieder zu eröffnen, was natürlich nicht geht, weil es im Privatbesitz ist. Also haben wir das über animierte Zeichnungen in Zusammenarbeit mit mehreren Künstlern versucht, also die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Beziehungsweise ein zweites Kunstprojekt, was Lukas angesprochen hatte, die großen Billboards im öffentlichen Raum an der Stadtbrache, die eh in Diskussion ist. Da streitet sich die Stadt mit der Stadtöffentlichkeit für einen Schulneubau. Und genau an dieser umstrittenen Stadtbrache waren dann so 6 Billboards montiert und 2 weitere noch. Also auch das wieder verortet im öffentlichen Raum, damit wie kommt die Geschichte zu den Leuten? Genau, und zusätzlich waren dann noch 90 Citylight-Poster, sodass das Bild plötzlich in der ganzen Stadt rumgeisterte, dieser Schule der Arbeit. Und ihr hattet ja in der Anmoderation die weiße Wand, die große weiße geschlossene Frontwand. Das ist für mich dann, als die Poster entstanden, so eine Projektionsfläche gewesen. Also was projiziert man auf dieses Gebäude? Das fand ich eigentlich auch noch ganz interessant.
Also wir reden über ein Haus im Leipziger Westen, in Leipzig-Schleußig, Schule der Arbeit. Wir haben jetzt schon sozusagen den Namen dieses Hauses benannt. Und es war ja ein Arbeiterbildungsprojekt. Das heißt, 12 Arbeiter haben dort gelebt, gleichzeitig gearbeitet, also junge Arbeiter. Und sie haben gleichzeitig in sozusagen dieser wohnungsmäßigen Selbstverwaltung sich eine kulturelle Bildung angeeignet. Bevor wir darüber zu sprechen kommen, was genau das pädagogische Konzept dieser Schule der Arbeit gewesen ist, vielleicht auch noch mal zu derjenigen, die das gegründet hat, nämlich Gertrud Hermes. Eine Frau, die 1872 geboren wurde, die vorher in Berlin war und dann, ich glaube, um 1922 nach Leipzig kam und mit dem Volksbildungsamt eben zu tun hatte. Wie kam denn so eine Frau dazu, zu sagen, ich möchte hier ja so ein Wohnheim für Arbeiter gründen?
Also das Interessante ist, dass sie vorher schon in Ostberlin, also eigentlich hat sie einen christlichen Hintergrund, hat aber dann gemerkt, dass ihre karitative Christenpflicht die gesellschaftlichen Probleme nicht löst, dass das Armut kein individuelles Problem ist, sondern ein gesellschaftliches. Und dann hat sie sich der Arbeiterbildung zugewendet, schon in Ostberlin, ist dann krank geworden und kam 1922 nach Leipzig und gründete relativ schnell 1923 das erste Volkshochschulheim, was in der oberen Etage dieses Gebäudes seine Heimstätte gefunden hat. Und dafür ist sie wirklich innovativ gewesen. Das ist eine Bildungsform. Also das ist eigentlich ein Thema für mehrere Stunden und wir umkreisen das jetzt hier etwas experimentell. Aber das Schöne an dem Arbeiterbildungsmodell ist, dass es um Bildung in ganz kleinen Gruppen geht. Also Arbeiterbildung sind nicht diese Riesensäle, wo vorne der Redner steht und die Massen begeistert, sondern es geht um ein Bildungsmodell in ganz kleinen Gruppen, bis zu 10 Mann, wo das Wissen über Diskussionen sich selber angeeignet wird. Also es ist wirklich eine echt moderne, antiautoritäre Form der Wissensaneignung. Und Hermes hat dafür sowohl in Theorie als auch in Praxis gearbeitet. Also sie hat erstmal in einer Vierraumwohnung angemietet und selber darin mit jungen Arbeitern zwischen 17 und 24 Jahren darin gelebt. Also so eine Lebens- und Bildungswohngemeinschaft. Und das Wichtige war, alle Arbeiter waren in Lohn und Brot, also in Beschäftigung, weil sich das Modell selbst getragen hat. Also das wurde dann über mehrere Etappen ausgebaut und unter dem seltsamen Namen Volkshochschulheim ist das eingegangen. Niemand weiß, was das ist. Ein absurder Begriff. Ich sage dazu immer Arbeiterbildungs-WG. Und das Konzept ist wirklich innovativ und interessant, weil das so eine Kleingruppen sind.
Man muss ja vielleicht auch das in dem Kontext sehen, dass ja in den 20er Jahren Arbeiterbildung überhaupt keine selbstverständliche Sache gewesen ist. Die Arbeitszeiten waren sehr hoch, die Verheerungen des Ersten Weltkrieges waren noch deutlich spürbar, Armut war groß und in so einem Kontext bemüht sich jetzt jemand wie Gertrud Hermes, dass es halt Bildung für junge Arbeiter gibt, auch als Teil von einem Emanzipationsgedanken. Und dazu gehörte eben auch eine kulturelle und ästhetische Auseinandersetzung. Und genau von der Zeit in Connewitz, du hattest jetzt schon erwähnt, sie hatte am Anfang eben in Connewitz ein erstes Projekt gegründet. Davon gibt es einen kleinen Bericht, wo sozusagen über die Gestaltung auch des eigenen Wohnheims berichtet wird. Und da wollen wir mal kurz reinhören.
Mitteilung der Volkshochschule Leipzig. Die Volkshochschulheime. Mai 1926. Klassenbewusstsein und Kultur aus einem Schüleraufsatz. Unser erstes Halbjahr im Connewitzer Heim war stark kulturell ausgerichtet. Literarische und künstlerische Interessen standen im Vordergrund. Ihnen galten die Fahrten nach Naumburg und Weimar. Was sie uns waren, fühlt nur der Beteiligte. Als Ergebnis dieser Fahrten war der Gedanke an eine Neuausmalung unseres Gemeinschaftsraumes ausgereift und auch bald verwirklicht. Über Wert oder Unwert des vom Bauhaus Geschaffenen wurde in diesem Zusammenhang lange gestritten. Dem Industriearbeiter liegen offenbar Fragen der Angewandten, vor allem der Baukunst und der Technik, besonders nahe. Die moderne Forderung nach Zweckmäßigkeit und Einfachheit sollte auf das Beispiel praktisch angewandt werden. Als einziges Mittel zur Befriedigung eines ästhetischen Bedürfnisses kam die sorgfältig ausgewählte Farbe in Betracht. Wir fühlten, zumindest einzeln, dass wir mit dieser Arbeit ein Stück Kulturwillen zum Ausdruck bringen, dass wir Beispiel geben, von dem man Rechenschaft fordert. An der nötigen Sorgfalt fehlte es nicht. Die Frage der Farbe kostete viel Überlegung. Einer wollte all dem aus dem Wege gehen mit der Bemerkung, in der Kunst herrsche nicht das demokratische Prinzip. Das Werk kam zustande, die Anregung des Bauhauses wurde frei übersetzt auf die Arbeit übertragen. Lange Zeit war das Zimmer eine Sensation für die Besucher, denn in der Farbgebung war es kühn. Die Bilder waren entfernt, die Vorhänge abgenommen, um nie mehr aufgehängt zu werden. Besonders letztere Maßnahme, aus ökonomischen und praktischen Gründen getroffen, stieß auf viel Widerspruch, weil sie jeder landläufigen Gewohnheit entgegenstand. Die Würdigung unseres Versuchs, eine Wohnung nach praktischen und künstlerischen Gesichtspunkten zu gestalten, zeigte wieder, wie fremd dem Arbeiter Wohnkultur ist.
Okay, also zwei Dinge haben wir jetzt hier mitgenommen, würde ich sagen. Nämlich einmal das von dir auch vorher gehörte, es ist ein Projekt gewesen, diese Schule der Arbeit oder diese Arbeiterbildungs-WGs vielleicht auch, dass da Arbeiter, junge Arbeiter zusammenkommen und sich vor allem nach der Lohnarbeit, weil wir immer noch in einem kapitalistischen System da sind zu der Zeit, dass man sich an bestimmten Abenden in der Woche zusammentut und sich über das nur berufliche, professionelle hinausbildet, was vor allem einen kulturellen Schwerpunkt haben konnte, aber auch vielleicht andere. Gerade in dem Einspieler haben wir gehört, dass eine Aufgabe gewesen ist, oder ja, so eine Bildungsaufgabe, das eigene Wohnen, das eigene Heim sozusagen ästhetisch ansprechend zu gestalten. Könntest du da vielleicht ausführen, was sich die Gertrud Hermes da für die Schule der Arbeit überlegt hat, wie dieses pädagogische Konzept sozusagen von der Schule der Arbeit funktionieren sollte?
Also der Einspieler zeigt eigentlich nur, dass die Moderne der Weimarer Zeit einen gesellschaftsverändernden Anspruch hatte. Also das war nicht schick oder ästhetisch, sondern die Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg hatte massive Probleme an Armut und Elend, und die Leipziger Stadt zum Beispiel hat sehr, sehr schnell begriffen, dass sie eine demokratische Gesellschaft nur mit dem breiten Zugang zu Bildung von den Arbeitermassen realisieren kann. Ansonsten, also selbst in der Arbeiterbildung waren extrem autoritäre Strukturen, Gewalt, Elend, Alkohol, und die Arbeiterparteien hatten damals im Stadtrat die Mehrheit, die knappe Mehrheit. Und die haben sofort begriffen, demokratische Strukturen gehen nur mit Bildung. Und deshalb hat die Stadt so früh den Auftrag, den gesellschaftlichen Auftrag erteilt, ein Volksbildungsamt zu gründen. Ich antworte nie auf die Fragen, es tut mir total leid, aber wir fassen die Enden zusammen. Und das Interessante ist, dass sich die Arbeiterbildung zur bürgerlichen Bildung wesentlich unterscheidet. Es geht bei der Arbeiterbildung nie um den Aufstieg der Begabten. Es geht nicht um Individualbildung. Die einzelnen Arbeiter werden nicht dazu beruflich qualifiziert, ihre Klasse zu verlassen, sondern es geht um die geistige Not des großen Haufens. Also, dass einzelne Punkte in der Arbeiterklasse durch Bildung für sich selber sprechen können. Also erstmal in Diskussionen zusammen herauszufinden, was man selber will. Und der Unterricht war auch ökonomisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, der war ganz breit aufgestellt. Drei Pflichtabende und ein fakultativer Abend, das war der kulturelle Abend. Also Hermes wurde auch in der DDR am Rande als Kultursozialistin erwähnt, weil, das zeigt auch der Einspieler vom Bauhaus, jetzt doch die Schleife,
Die kulturelle Bildung wurde damals in der Zeit als wichtig empfunden. Und dieser Einspieler vom Bauhaus zeigt auch, wie groß der Einfluss in der Gesellschaft war von modernen Reformbewegungen und wie notwendig das war und wie offen die Zeit für solche ästhetischen Anregungen und Umwälzungen war. Also das griff Hand in Hand. Die moderne neue gesellschaftliche Strukturen, demokratische Strukturen zu entwickeln, geht mit hoffentlich mit Ästhetik Hand in Hand. Und das ist eigentlich das Interessante. Und dieser Einspieler, der zeigt eigentlich nur, wie fast naturalistisch die das dann realisieren und umsetzen. Und jeder, der mal 18 war oder 16 oder 14, weiß, wenn er sein Teenie-Zimmer umgestaltet, dass die Eltern auch absolut die Augen verleiern. Also so die Bewusstwerdung der eigenen Ästhetik, das ist eigentlich ein schöner Moment, der da in dem Text ausgedrückt wird, weil es geht um ganz, ganz junge Leute, die aus extrem armen Verhältnissen die Chance haben, für ein Jahr in diese Arbeiterbildungs-WG zu kommen. Und man musste sich da über das Volksbildungsamt bewerben. Es war wahnsinnig beliebt, es war überregional gefragt und das war für die jungen Leute eine Chance, aus ihrem verkackten Elternhaus also das war ja ein richtig großzügiges Gebäude, das war ja der reine Luxus. Für jeden von uns wäre das der Luxus gewesen. Und das war einfach eine unheimliche Chance, die nur wenigen zuteil wurde, weil es ja limitiert waren, waren maximal 12 Arbeiter. Es gab 6 solche Heime insgesamt, 3 Frauenheime. Frauenfrage müssen wir am Schluss stellen. Also die wird immer vergessen in der Arbeiterbildung, klassisch männliches Terrain. Die Wirklichkeit spricht immer andere Zahlen, wenn man dahinter guckt und recherchiert.
Leipzig war eine Industriestadt und dass in so einer Stadt so ein Projekt wie die Schule der Arbeit möglich gewesen ist, lag ja auch mit an politischen Kräfteverhältnissen in Leipzig. Also Leipzig war ja traditionell eine sozialdemokratische Stadt, dann auch die Abspaltung USPD war auch sehr stark in Leipzig. Das heißt, man könnte jetzt schon von so einem linkssozialistischen Umfeld irgendwie oder sozialdemokratischen Umfeld in Leipzig sprechen, was ja auch sozusagen dann entscheidend ist, wenn es sich in Wahlen niederschlägt, du einen linken Oberbürgermeister hast oder eben sozusagen dieses Volksbildungsamt ja auch links besetzt war. Trotzdem stand dieses Projekt ja auch immer unter einem Rechtfertigungsdruck. 1930 kam dann Gürtler zum Beispiel an die Macht, der ein rechtskonservativer Bürgermeister gewesen ist und dann mussten die ja schon irgendwie so darlegen, wie konnte jetzt so viel Geld zum Beispiel in dieses Projekt halt irgendwie rein investiert haben. Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, in vielen Äußerungen oder in vielen Dokumenten, die auch in dem Buch, das du rausgegeben hast, drin sind, dass da auch so ein bisschen was drin steckt. Wie können wir sozusagen dieses Projekt auch rechtfertigen? Und ich habe mich so gefragt, wie radikal war dieses Projekt jetzt halt irgendwie? Weil oft wird auch der staatstragende Charakter betont oder es wird betont, innerhalb der gegebenen wirtschaftlichen Formen soll das passieren. Und trotzdem ist es irgendwie verbunden mit diesem ja, tiefergehenden emanzipatorischen Anspruch. Wie würdest du das dahingehend einordnen?
Also, das müsste man Hermes jetzt mal selber fragen, weil dieses, sie hält sich für staatstragend, sagt sie in dem Moment, wo Gürteler sie entlässt. Also, ihr wird 1933 komplett der Zugang, also die Schule wird 1933 überfallen und beschlagnahmt. Und dieses, dass sie sich für staatstragend hält, sagt sie als absolute Not und Verteidigung, indem sie Honorar, Rentenansprüche, ihr ganzes Lebenswerk verliert. Ihren ganzen Briefwechsel, es wird alles beschlagnahmt. Sie hat selber in 2 kleinen Zellen im Obergeschoss gewohnt. Sieht man am, wenn der Bildschirm dann mal irgendwann was zeigt. Also, oder bei dem Buch, im Buch sieht man das, oder wenn man sich mit dem Haus beschäftigt, es gibt einen Balkon und da erkennt man das Zimmer von Hermes. Also so Arbeiterbildung und demokratische Strukturen, trotzdem hatte die Heimleiterin einen ganz kleinen, wunderschönen Balkon. Das ist schön, wenn man sich dann am Haus an der Fassade orientieren will, was wo ist. Im Obergeschoss war das Volksbildungsheim und im Untergeschoss war 3 Räume Bibliothek, ein großer Saal für 120 Leute und 2 Klassenzimmer. Die Klassenzimmer wurden aber vom Volksbildungsamt angemietet. Also die Schule der Arbeit war oben um diesen gigantischen 64 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum gruppiert. dort spielte sich das Leben, die Bildung, die Diskussion ab. Und unten waren Veranstaltungsräume, die von der ganzen Stadt sehr gerne genutzt wurden. Die Frage war wieder eine ganz andere.
Na, wie radikal war es? Oder wie, ja. Waren das Kommunisten? Oder?
Also es waren Marxisten. Es war SPD angebunden und es waren Marxisten. Es hatte mit der KPD nichts zu tun, die waren im Clinch. Die KPD wollte eine andere Bildung als die SPD. Also die lagen übelst im Clinch. Die KPD hat die Gelder für die Schule der Arbeit verweigert in Abstimmungsprotokollen im Stadtrat. Das war immer Konkurrenzverhalten. Der nationale Gürteler wollte sowieso das ganze Ding bitte schließen. Und das war ein richtiger Kampf, aber die Hermes war schlau. Lukas, ich komme gleich dazu. Die Hermes war schlau, das war selbsttragend. Die Arbeiter waren in Lohn und Brot. 2/3 des Lohnes gaben die ab und daraus finanzierte sich also das Obergeschoss selber und das Untergeschoss wurde vermietet. Das war ein selbsttragendes Modell, wirklich durchdacht. Die Radikalität liegt in der Utopie und in dem hässlichen Namen Schule der Arbeit. Eigentlich war es Schule der Arbeit, kommt der hässliche Name dadurch zustande, dass sehr, sehr zeitig, 1922, von Hermann Heller und von Gertrud Hermes eine Fabrikanbindung gedacht war. Und da kommt sogar schon der Architekt Niemeyer mit ins Spiel. Da gibt es so eine Zeichnung, einen Entwurf, 24 veröffentlicht. Und die sollten innerhalb ihrer Fabriken gebildet werden, damit sie langfristig gesehen die Selbstverwaltung der Betriebe übernehmen können. Also das ist der reformistische Ansatz, nicht die Revolution auszurufen, nicht auf die Barrikaden zu gehen, sondern eigentlich ziemlich schlau zu begreifen, dass die Gesellschaft durch die Produktionsverhältnisse bestimmt wird. Und deshalb werden die Arbeiter in ihrer Klasse gebildet, um fähig zu sein, um handlungsfähig zu sein, wissen, was sie wollen, was sie selber wollen und ihre eigenen Betriebsabläufe zu strukturieren. Und das ist wirklich ein radikaler Anspruch, der noch aussteht. Die Arbeitsverhältnisse, die Produktionsverhältnisse bestimmen die Gesellschaft. Und das ist eigentlich der Link zur Aktualität, was man in den Arbeiterzitaten dann sieht, die in dem Buch und im Film auch vorkommen.
Vielleicht können wir darauf nochmal später zurückkommen, was so die Aktualität von dieser ganzen Übung sozusagen ist und von diesem Haus auch, was ja auch heute immer noch besteht. Jetzt ist schon ein Stichwort gefallen, nämlich Utopie oder utopisches Denken. Also das haben wir jetzt ja schon mitbekommen, dass sich eben diese Schule der Arbeit, diese Idee, dass das sich alles noch im Kapitalismus abgespielt hat, aber innerhalb des kapitalistischen Systems sich schon überlegt werden sollte, wie könnte es auch anders funktionieren. Jetzt ist ja Utopie ein Wort, was eigentlich erstmal streng genommen bedeutet, ein Unort, also ein Ort, der noch gar nicht existiert. Und trotzdem ist für genau so einen Ort des utopischen Denkens ein Haus geschaffen worden von einem Architekten. Der Name fiel gerade schon, Johannes Niemeyer, ein hallischer Architekt, beziehungsweise zeitweise auf jeden Fall hallischer Architekt, der kein ganz unbeschriebenes Blatt ist, aber auch keiner der ganz großen Namen, würde ich jetzt mal so sagen. Angela Deugner, wenn ich jetzt den Namen gerade richtig parat habe, genau, hat sich viel mit dem beschäftigt und hat einen Aufsatz geschrieben zum Beispiel über ihn. Und genau, da kann man noch mal ein bisschen vielleicht drauf zurückkommen, wenn man Interesse hat. Aber wir wollen uns eben vor allem diesem Bauwerk widmen, 1928 in die Realität umgesetzt und 1925 geplant. Wir haben am Anfang schon ein bisschen beschrieben, dass es sich um so einen Kubus handelte, so einen nahezu quadratischen Grundriss mit einer sehr weißen Fläche zur Straße hin und aber auch Klinkerelementen darin und Anklängen des neuen Bauens und vielleicht auch so ein bisschen erinnernd an den Bauhausstil. Wir haben auch schon ein bisschen was zur Aufteilung gehört von diesem Bau, dass da unterschiedliche Räume für unterschiedliche Zwecke drin eingerichtet waren, zum Beispiel eben Wohnräume für die Arbeitenden oder für die Arbeiter, ein Saal fürs Zusammenkommen, fürs gemeinsame Überlegen, für auch sportliche Betätigung oder Vorträge. Ute, was hast du zu dem Bau, zu dem Johannes Niemeyer vielleicht uns zu sagen? Was hat dich auch in deinem Buch, was wir vielleicht schon jetzt ein paar Mal angesprochen haben, ich erwähne es nochmal kurz, es ist im Verbrecherverlag erschienen, Prototyp 1928 bis 1933, eine Materialsammlung sozusagen auch um diesen Bau herum, also mit ganz vielen Abbildungen und auch den ganzen Grundrissen, Entwurfszeichnungen. Genau, was hat dich da vielleicht auch bei der Arbeit an dem Buch beschäftigt?
An der Arbeit an dem Buch hat mich eigentlich immer der inhaltliche, gesellschaftliche Entwurf interessiert. Die Architektur kann ich nie beurteilen. Ich war immer, es ist eine wirklich moderne Architektur und da gibt es in Leipzig nicht sehr viele. Und das waren die besten Bedingungen für junge Arbeiter mit moderner Haustechnik, mit fließend warmem Wasser, mit Heizung. Das waren die allerbesten Bedingungen, die man jedem Menschen wünscht. Und mich haben immer die Inhalte interessiert und die Geschichte des Vergessens. Warum wurde an dieses Haus nie erinnert? Beim Nationalsozialismus wissen wir das. Das war das Feindbild mündiger Arbeiter. Ein Bildungsziel war der mündige Arbeiter, der selber für sich sprechen und handeln kann. Das zweite Bildungsziel war die Verschiedenheitseinsicht, krasses Wort, ich muss es immer wieder suchen, meint, dass der meint Frau Hermes, dass der einfache Mensch gerne zwischen Ja oder Nein, zwischen Gut oder Böse unterscheiden will, dass er nach einfachen Antworten sucht und die Wirklichkeit aber sehr differenziert und strukturiert ist. Und das war eigentlich ihr Bildungsauftrag, von diesem Ja oder Nein, richtig oder falsch wegzukommen, sondern der mündige Arbeiter ist in der Lage, gesellschaftlich zu denken und zu handeln. Das hat mich an dieser Geschichte am meisten fasziniert, weil dieses Vergessen über den Nationalsozialismus, der dann diese sozialistische Idee pervertiert hat, sehr schnell, sehr erfolgreich, mit Gut und Böse, mit dem Feindbild, der andere ist böse, funktioniert aktuell wieder sehr gut. Das Vergessen in der DDR habe ich überhaupt nie verstanden, wie ein Arbeiterbildungsmodell in der DDR komplett aus politischen Gründen nicht sammlungswürdig ist. Also es gibt keine Dokumente, es gibt ein Museum der Leipziger Arbeiterbewegung, da ist kein einziges Dokument gesammelt worden. Und in der neoliberalen Gesellschaft seit 1990 wurde es als Immobilie erinnert. Ein Rückführungsantrag an das Land Sachsen gestellt. Die Immobilie kam zurück an die Stadt Leipzig. Die Stadt wusste damit nichts anzufangen. Das Haus wurde als Denkmal registriert, aber nicht geschützt, danach zum Verkauf ausgeschrieben. Und dieses Versagen der mehreren Ebenen der Behörden, das ist eigentlich der Arbeit, also das Entsetzen oder sagen wir mal sogar, wenn wir ja hier in Wutpilger sind, die Wut über diese Missachtung dieser Arbeitsleistung, dieses Erbes, das war eigentlich der Arbeitsmotor, um immer auch in verzweifelten Recherchelagen immer wieder zu sagen, ich bin dieser Geschichte verpflichtet, die zu erzählen. Und zwar so, dass die Leute, nicht die Architekten, also das ist ja kein Fachwissen, sondern das soll ja Leute erreichen, die unterschiedliche Vorbildung haben. Also das ist kein Fachbuch für Architekten, das ist kein Fachbuch für Erziehungswissenschaftler, sondern das versucht wirklich, so einen aktuellen Punkt in der Gesellschaft zu spiegeln. Das war der Arbeitsantrieb.
Also zusammengefasst könnte man ja sagen, von den Nazis überfallen, geschlossen und umfunktioniert. Also tatsächlich ist das Haus ja mehrmals angegriffen worden und dann eben aber von den Nazis geschlossen worden. Also von den Nazis geschlossen, von der DDR vergessen und vom wiedervereinigten Deutschland privatisiert und vor der Öffentlichkeit geschlossen. Das sind irgendwie so diese drei Punkte vielleicht des Vergessens und Verdrängens. Du hast jetzt schon eine Aktualität angesprochen, die auch in diesem Projekt liegt, und das ist die Reflexion der jungen Arbeiter über ihr eigenes Leben und Arbeiten. Und diese Zitate dazu, die in dem Buch gesetzt sind, stammen ja aus einer Umfrage, die dieses Volksbildungsamt unter Leitung von Gertrud Hermes eben durchgeführt hat. Und da ging es um das Bildungsinteresse junger Arbeiter und Arbeiterinnen. Und die Antworten sind sehr interessant. Und genau, wir haben so ein paar von diesen Zitaten zusammengestellt und wollen da auch mal kurz reinhören.
Enquete 1924. Fragebogen vom Volksbildungsamt Leipzig. Frage 13. Wie fassen Sie den Sinn des Lebens auf? Hat das Leben in der heutigen Zeit überhaupt einen Sinn? Warum stellt das Volksbildungsamt diese Frage? Klempner, 20 Jahre. Etwas Ordentliches zu leisten und mich emporzuarbeiten. Aber auch den Geist soll man frisch halten, damit man allen Zeiten und jeder Lage gewachsen ist. Kontorist, 26 Jahre. Für den Arbeiter hat das Leben anscheinend gar keinen Sinn. Er ist da, um zu arbeiten, möglichst recht lange, damit er abends keine Lust und Zeit hat, sich weiterzubilden. Seiner späten Ehe mögen recht viele Kinder entspringen, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Oder besser, dass billige Arbeitskräfte vorhanden sind. Mechanikergehilfe, 18 Jahre. Nur Deutsch sein und Fleiß und Ehrlichkeit kann uns eine gute Zukunft bringen. Angestellter Vertreter, 22 Jahre. Karl Marx drückt den Sinn meines Lebens in wenigen Worten aus. Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selber sein. Aus diesem Grunde muss ich leben. Schlosser, 26 Jahre.
Was mir zu diesen Zitaten einfällt, ist, dass ich neulich im Zug von Chemnitz nach Leipzig saß und da bei solchen einstündigen Zugfahrten hört man ja auch immer unfreiwillig Leuten zu und da saßen irgendwie ein paar Reihen entfernt so zwei Freunde. Der eine hatte so ein sehr großes Bedürfnis, seinem Kumpel irgendwie sein Leid auszuschütten. Und der hat ihm halt irgendwie gesagt, was so seine Priorität ist, nämlich, dass er eigentlich keinen Bock hat auf so ein hohes Gehalt, weil das heißt irgendwie 40 Stunden oder noch mehr arbeiten und da hat er keinen Bock drauf. Deswegen arbeitet er lieber ein bisschen weniger, um irgendwie noch so ein bisschen Luft zu haben und kriegt dafür zwar weniger Geld, aber hat irgendwie genau noch so ein bisschen Freiheit. Meinte dann aber auch relativ pessimistisch, meistens ist es trotzdem so, dass es eigentlich gerade das Geld dann so da reicht, dass er abends fertig nach Hause kommt und sich halt irgendwie so einen Schnaps reinstellt. Der hat dann später auch noch sehr rassistische Sachen gesagt, dass kam so beides zusammen irgendwie und es gab gar nicht so einen direkten Übergang. Aber irgendwie habe ich diese Ambivalenz vielleicht auch so ein bisschen in diesen Zitaten halt irgendwie gefunden, weil da auch beides immer mal gesagt wird. Also es gibt das, was wir zuletzt gehört haben mit irgendwie so Klassenbewusstsein und Marxismus und Produktionsverhältnisse, aber es gab eben auch das Deutschsein, was wir gehört haben. Was hast du für Assoziationen zu diesen Zitaten oder was bedeuten die für dich?
Also die Zitate findet man in dem Buch von Gertrud Hermes, Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters oder Die Arbeiterbildungsfrage. Und das Buch ist 300 Seiten absolut schwer zu lesen, weil das Zeitgeist ist, den wir von heute aus nicht beurteilen können. Aber die Kostbarkeit des Buchs besteht in der Auswertung der Fragebögen. Das ist voller Arbeiterzitate. Und zwar, die Auswahl ist eigentlich ganz geschickt, weil sie ordnet die ja immer ein. Also ob der schon eine geistige Gestalt hat oder erst noch eine kriegen wird. Also deshalb sind die ganzen etwas reaktionären Haltungen auch mit drinne, weil sie die ja dann auswertet, dass da noch ein bisschen Arbeit ist. Und das Schöne ist, an den Zitaten merkt man auch, dass die natürlich indoktriniert sind von der Arbeiterbildung. Also das ist trotzdem eine Bildungsform und Das sind 1255 Fragebögen, die für die Enquete 1924 ausgewertet worden sind. Vom Volksbildungsamt Leipzig hat Heller und Gertrud Hermes verantwortet. Und Hermes hat sich die Arbeit gemacht, die ganzen Fragebögen auszuwerten und in das Buch einfließen zu lassen. Und das ist nie, nie, nie honoriert worden oder ganz, ganz selten erwähnt worden. Also diese Umfrage, der Nationalsozialismus hat die gefressen. Also dieses Buch stand auf der Liste der verbotenen Bücher und die DDR, für die DDR war das nichts. Die wollte stalinistisch KPD erinnern und moderne Bildungsprojekte, damit hat sie sich schwer getan. Und bei diesen Arbeiterzitaten habe ich bei der Auswahl drauf geachtet, aber das Buch macht das ganz wunderbar. Die Bandbreite von klassisch, also von expressionistischen, alles soll in die Luft, eine Viertelstunde Pulverregen. Einer wünscht sich eine Viertelstunde Pulverregen, dann ist alles zerstört, damit nicht immer nur der Arbeiter der Leidtragende ist. Also das lohnt sich wirklich zu lesen, um diese Bandbreite, diese unterschiedlichsten, der eine ganz guter Schüler. Also das ist wirklich interessant. Aber was daran einen in den Kragen schlüpft, ist 300 Seiten, hunderte von Arbeiterzitaten, 1255 Fragebögen und ganze zwei Zitate von Arbeiterinnen. Und da ich mich ja selber eine Weile lang mit Gertrud Hermes verwechselt habe, weil man steckt dann so drinne, dass man echt, irgendwann habe ich gedacht, ich unterschreibe noch mit Gertrud Hermes. Also man verliert völlig die Grenzen. Aber da wird die Grenze komplett wieder gefunden und gesagt, hey, was ist los hier? Zwei Arbeiter, die waren noch kluge Zitate. Also sie wusste, was sie machte. Und für irgendeine Veranstaltung habe ich mir mal die Arbeit gemacht, hinten die Leseziffern, die Auswertung. Und da kommt man drauf, dass mindestens ein Drittel bis die Hälfte weibliche Fragebögen, also Bögen von Frauen ausgefüllt wurden. Und das ist, Arbeiterbildung ist wirklich patriarchal strukturiert, autoritär, es ist ein Desaster. Und das ist eigentlich auch noch eine Frage, die sich bis jetzt durchhangelt in der Gesellschaft. Also das ist ein richtig aktuelles Thema und es gibt so einen Zufallsfund im Museum der Stadtgeschichte. Das ist ein Foto aus der Jugendbewegung. Das wurde nur in der Schule der Arbeit gefunden, weil es hinten beschriftet ist. Und es zeigt halbe, also Frauen und Männer. Und die Volkshochschulheime waren tatsächlich auch drei für Mädchen, also für Frauen. Also die Realität, der Anteil der weiblichen Fragebögen und die Anzahl der Volkshochschulheime sagt halbe. Und der Chef des Volksbildungsamtes in den 30er Jahren haben das ausgewertet und die Volkshochschule Leipzig, also Arbeiterbildung, hatte teilweise einen Anteil von 50%. Und da sind die auf die Barrikaden gegangen, die Leiter, und haben gesagt, die Frau verdrängt den Mann. Überschrift war, Frau verdrängt den Mann, das ist nicht intendiert, Frauen hier zur Bildung, was soll das? Also das ist sehr interessant, dass Hermes beschreibt das auch, die Arbeiterin hätte zwar eine strukturierte Form gefunden, aber leider noch keine eigene. Also dieses Thema ist richtig interessant und bleibt es.
Bleibt, das würde ich auch sagen. Und ich würde noch mal jetzt in den letzten Minuten, die uns hier on air noch bleiben sozusagen und hier im öffentlichen Raum am Herr-Fleischer-Kiosk, da haben wir jetzt zwar im Vorgespräch nicht wirklich drüber gesprochen, aber was sich natürlich, finde ich, schon aufdrängt, ist die Frage, weil es ja um Arbeiterbildung, um Volksbildung sozusagen geht und wir es ja bei der Schule der Arbeit und ihren parallelen Häusern in Leipzig und Umgebung mit direkten Vorläufern der Volkshochschulen zu tun haben, die wir ja immer noch in so ziemlich jeder Stadt antreffen können und auch hier in Halle zum Beispiel. Ja, was das vielleicht, wie wir da eigentlich jetzt mit dem Gehörten drauf blicken, was das eigentlich für Institutionen heute sind, ob die eigentlich auch ein politisches Potenzial haben können. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich mir da mal ein Programm angeguckt habe und überlegt habe, wie das in meinen Alltag überhaupt passen würde, an so Kursen von der Volkshochschule teilzunehmen, dann ist es eben eher, okay, ich habe vielleicht so viel Zeit und Kapazitäten, dass ich noch zusätzlich ein bisschen Gitarre dort lernen könnte oder einen anderen Kurs besuchen könnte. Aber es ist sozusagen ein Privileg, was man erstmal haben muss. Ja, ich weiß nicht, vielleicht an euch beide die Frage, wie seht ihr so, in welchem Verhältnis steht heutzutage diese Volkshochschule im Vergleich zur Schule der Arbeit?
Ich habe das Gefühl, das ist sehr weit weg von dem, was mich anspricht, und habe so das Gefühl, wir müssen uns unsere Bildung halt selber organisieren. Und so eine Radiowoche hier ist vielleicht auch ein Teil davon. Wie geht's dir?
Also eigentlich fängt es hier mit dem Cornern genau richtig an, was mich sehr berührt. Also das öffentliche Interesse bündeln und im eigenen Interesse zu sprechen. Und die Volkshochschule hatte damals einen gesellschaftlichen Auftrag, die war gesellschaftsverändernd. Die wollte in ihren Kursen die Arbeiter und Angestellten befähigen, gesellschaftlich zu handeln. Und ob ich jetzt einen Yogakurs oder einen Gitarrenkurs oder einen Französischkurs an der Volkshochschule mache, also das ist alles so voll in die bürgerliche Bildung und ins individuelle Geschick gerutscht. Und das ist überhaupt nicht so ein gesellschaftliches Interesse, der in Richtung einer Veränderung der Gesellschaft geht. Und bei der ganzen Produktion von Film und Buch und Billboards im öffentlichen Raum hat mich ganz lange Mark Fisher, K-Punk, begleitet. Und zwar, dass die eine Überschrift, unser Begehren ist noch namenlos. Also die aktuelle Situation, jeder erleidet das an Mietkosten, an Arbeitsbelastung, an prekären Lebensverhältnissen. Und welches Begehren haben wir heute und wie kann man das organisieren, spruchreif machen, formulieren? Welche Formen sind realisierbar, sind wünschenswert? Und das finde ich eigentlich den interessanten gesellschaftlichen Punkt, der mit der Volkshochschule heute überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine hohle, nette Bespaßungsform für bürgerliche Bildung.
Mit diesen großen Fragen entlassen wir euch. Ihr hörtet hier eine Live-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wir haben Ute Richter interviewt über die Schule der Arbeit. Sie hat dazu ein Buch rausgebracht, Prototyp 1928 bis 33, im Verbrecherverlag erschienen. Moderation waren Lena Ulrich und Lukas Hohlfeld. Gesprochen haben bei den Einspielern Ralf Wendt, Tina Klatte und Verena Noll. Und wir haben bei den Einspielern auch immer wieder Musik gehört. Das waren Ibke Starke und Eva Zöllner. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Technikteam von Radio Korax. Danken euch für euer Interesse, sowohl die hier am Kiosk dabei waren, als auch die on air zugeschaltet haben oder die Sendung dann nachhören unter wutpilger.org. Und ich schließe auch noch mit so einem Song von Ibke Starke, Marsch Maschine, und dann geht's hier weiter mit Glück und Musik. Thank you.
Streifzüge.